8.39 Uhr ist es. Sie sind hier bei Radio 3. Der irische Schriftsteller Paul Lynch, der hat einen seelenerschütternden Roman geschrieben. Einen Triumph emotionaler Erzählkunst. Einen Roman mit überwältigenden Kunststücken der Sprache. Mann, oh Mann, was für eine Lobpreisung. Diese Lobpreisung kam von der Booker-Preis-Jury, als sie Paul Lynch ausgezeichnet hat mit dem wichtigsten Literaturpreis der englischsprachigen Welt, mit dem Booker-Preis eben. Das war vor 2 Jahren. Den Preis hat Paul Lynch bekommen für seinen Roman Das Lied des Propheten. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was unser Kritiker Jörg Margenau sagt zu dem Paul Lynch Buch, das jetzt neu auf Deutsch erscheint. Das ist sein Roman Jenseits der See. Hallo Jörg, sei willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Jenseits der See. Man kann vermuten, dass das irgendwie mit Wasser, vielleicht Seefahrt zu tun hat. In was für eine Welt führt denn der Roman?
Ja, das ist so ein bisschen, man kann dem Autor da fast beim Denken und Überlegen zuschauen, wie das Buch beginnt. Man nehme 2 Männer, setze sie in ein kleines Boot, dann lasse man einen Sturm aufziehen. Das Boot wird in die Weite des Pazifik in dem Fall hinausgetrieben. Der Motor ist kaputt, das Handy fällt ins Wasser und somit sind die beiden steuerlos, kontaktlos mit der Umwelt und ganz auf sich und den Kampf ums Überleben geworfen. Es ist eine Versuchsanordnung, ein Labor, das die Weite des Ozeans umfasst. Der Spielraum ist zugleich sehr begrenzt. Die Zeit ist mehr oder weniger endlos. Am Ende des Romans wird fast 1 Jahr vergangen sein und wir sind immer auf diesem Boot mit diesen beiden Männern, die mit den Elementen und mit sich selber zu kämpfen haben.
1 Jahr vergangen, jetzt musst du mich aber mal aufklären, die überleben die beiden in dem Boot 1 Jahr lang? Das geht das?
Ja, das wundert einen, wie das geht. Und das ist auch nicht schön natürlich. Das ist ein wirklich harter Kampf. Der Sturm hat alles zerstört. Das Fischernetz ist weg. Sie haben im Grunde nichts außer ein paar Fässer und den Müll, der auf dem Meer herumtreibt. Immer wieder werden Fässer angetrieben oder Plastikfolien oder ein Netz. Dinge, die da herumschwimmen und die helfen ihnen. Sie basteln sich dann ein Netz, leben zunächst von Fischen, später dann auch von Seevögeln, die auf diesem Boot landen und von dem Fischer gefangen werden. Das ist alles sehr drastisch, wie auch beschrieben wird, wie diese Tiere umgebracht werden, wie er denen die Flügel bricht, damit sie nicht mehr wegfliegen können und so als lebender Vorrat verwahrt werden. Und mehr oder weniger werden die auch dann roh verzehrt, weil es gibt ja kein Feuer und nichts dergleichen. Vielleicht in der Sonne getrocknet. Das sind alles sehr, sehr unschöne Dinge und Wasser kommt, wenn es regnet und da müssen sie drauf warten und dann gibt es Phasen des Überflusses und Phasen des wirklich sehr harten Durstes und das ist ein wirklich entsetzlicher Kampf, der da stattfindet.
Und diese beiden Männer, das sind jetzt ganz robuste Kerle, die diesen Kampf bestehen oder was sind das für Männer?
Das eine ist ein eher grobschlächtiger, massiger Fischer, der dann allerdings auch im Laufe des Buches immer dünner wird. Der hat den klangvollen Namen Bolivar und man vermutet auch, das spielt irgendwo in Lateinamerika. Und der andere ist eigentlich nur der Ersatzmann, weil er an diesem Tag, als er rausfahren will, unbedingt, trotz Sturmwarnung, weil er Geld braucht, keinen Kompagnon hat und der ihm dann übergeben wird sozusagen. Das ist so ein schlaksiger Junge, Hector heißt der, der eigentlich keine Ahnung von Meer und von Seefahrt hat und der ihm dann auch vorwirft, dass er ihn mitgenommen hat und dass er da absichtlich rausgefahren sei in diesen Sturm. Und diese beiden sind mit sich selbst beschäftigt, nicht nur mit dem Überleben, sondern auch mit der Frage, was verbindet sie, warum sind sie da, was ist die menschliche Existenz? Und es geht um die großen Fragen des Lebens und des Überlebens zwischen denen, die da zu kämpfen haben. Je länger sie da sind, auch dann die eigene Lebensgeschichte, vor allem des Fischers, die dann in den Vordergrund gerät. Er hat vor vielen Jahren seine Frau und seine ganz kleine Tochter verlassen wegen einer anderen Frau und wirft sich das jetzt vor, dass diese Tochter ohne Vater aufwachsen musste. Und dieser junge Hector wird wie so ein Quälgeist, der immer in ihm rumbohrt. Das ist ein Kampf auch zwischen den beiden, ein körperlicher Kampf, der dann ausgetragen wird. Es gibt Phasen des der Freude, der Hoffnung und immer wieder tiefe Depression und Verzweiflung und als ob die sich was gegenseitig schlachten würden. Mhm. Man weiß nicht, wie es endet.
Ich habe ja vorhin dieses große Loblied zitiert, der Booker-Preis-Jury für Paul Lynch und seinen Roman Das Lied des Propheten. Das spielt in einer ganz anderen Welt. Das ist eine politische Dystopie über ein faschistisch gewordenes Irland. Jetzt offenbar ein ganz, ganz anderes Buch oder gibt es auch Verbindungen zwischen den beiden?
Ja, das, was jetzt erschienen ist, ist ja sein vierter Roman. Das Lied des Propheten war der fünfte. Also wir können hier sozusagen Paul Lynch rückwärts entdecken vom fünften zum vierten. Es gab eine kleine Veröffentlichung noch in einem Kleinverlag außerdem. Die beiden Bücher sind vielleicht verbunden durch die Dringlichkeit und durch das Erschütternde, das sie haben. Sie sind aber doch auch sehr stark unterschieden, denn jetzt haben wir ja so ein Kammerspiel und keinen Gesellschaftsroman vor uns. Und es ist auch stilistisch, finde ich, ganz anders. Bei Das Lied der Propheten wurde von vielen Kritikern auch in Frage gestellt, dieses etwas allzu barocke, selbstverliebte, die adjektiv durchsättigte Sprache, die Paul Lynch da bediente. Und jetzt schreibt er in einem ganz kargen, schmucklosen Stil mit kurzen Sätzen, so als ob man über Meer und Wasser eigentlich nur ganz trocken und knapp schreiben könnte und der Weite, der Unendlichkeit auch diesen verknappten Stil entgegensetzen müsste. Gleichzeitig aber hat er auch den hohen Ton, weil der junge Hektor sich immer wieder in philosophischen Gedanken verliert, über Sein und Nichtsein, über Tod und Leben nachdenkt und die Grenze, auf der die beiden sich ja auch in ihrer eigenen Existenz bewegen. Und mehr wird das Buch dann auch zu so einem Vexierspiel zwischen Wirklichkeit und Visionen und Wahnvorstellungen. Die Sonne brennt da immer runter. Sie haben immer weniger zu essen. Also die Schwäche führt zu dämonischen Bildern, die sie überfluten, nicht nur der eigenen Vergangenheit, sondern so, dass auch Realität und Wahn immer mehr sich verbinden. Und das macht den Reiz dieses Buches aus. Diese Grenzüberschreitungen, Kleine und das Unendliche, das Reale und das Wahnhafte, das Knappe und das Unendliche. Also das ist auch von der Sprache her, finde ich, ein sehr, sehr, sehr packendes, zupackendes Buch.
Der Roman Jenseits der See von Paul Lynch, aus dem Englischen übersetzt von Eike Schönfeld, im Klett-Cotta Verlag erschienen mit 180 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an unseren Kritiker Jörg Margenau. The Sweetest Thing heißt dieses Stück, kommt von J.J. Gray und Mofro. Das ist eine Soul-Blues-Band aus Florida. No, I keep a bar-